eHealth Podcast. Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik aus Konstanz.
Freitagvormittag, 9 Uhr, eine neue Ausgabe des eHealth Podcasts. Renato, mir ist übrigens aufgefallen, dass irgendwie entweder ist es nachher der Algorithmus, der das Rauschen wegschneidet oder du, der das dann wegschneidet, dass manchmal Genitiv S am Ende von Wörtern irgendwie wegfällt. Wir haben also nicht einen Sprachfehler, sondern das ist irgendein Filter, der schlägt dann dazu. Folge 17 haben wir heute. Ich zitiere dich herzlich willkommen aus der Bodensee-Metropole Konstanz, die sich gerade nicht entscheiden kann, ob die Sonne rauskommen soll oder eben der Nebel.
Ja, bei uns ist der richtige Herbst eingekehrt, aber es gibt ja den Podcast auf die Ohren und wir verbreiten einfach gute Stimmung.
Weißt du, was cool ist? Es gibt Mützen mit eingebauten Bluetooth-Kopfhörern, habe ich gesehen, in einem meiner China-Läden, in denen ich immer mal was bestelle. Kostet auch gar nicht viel. Egal. Was machen wir heute? Wir starten heute wieder mit einer relativ kleinen News-Section und dann bekommen wir Zuwachs. Und zwar haben wir heute und werden wir in Zukunft immer mal wieder eine dritte Person bei uns haben. Sagen wir jetzt noch nichts weiter zu, sondern die darf sich gleich selbst vorstellen. Renato, möchtest du mit deiner ersten Neuigkeit starten?
Ja, ich habe heute nur eine Neuigkeit, aber die ist so groß, dass ich sie einfach ein bisschen verteile. Und zwar geht es um das Journal Technology Review, das ist vom MIT und die küren einmal im Jahr die Pioniere, die Digital Health Pioneers. Und die Finalisten stehen jetzt fest. Das Finale findet dann Ende November in Berlin statt. Da wird dann von diesen 5 einer ausgewählt. Ich bin gespannt, wer es wird. Das erste ist die Firma Combinostics. Und zwar kommt die aus Finnland und will eine künstliche Intelligenz Entscheidungshilfe für neurologische Erkrankungen auf den Markt bringen. Die soll helfen, dass die Neurologen die Demenz, die Multiple Sklerose und die Parkinson besser diagnostizieren, den Verlauf besser vorhersagen können, nutzt dafür MRT-Scans und genetische neurophysiologische Tests. Wie gesagt, der Vorteil, die Krankheiten sollen früher erkannt werden und der Verlauf soll besser bestimmt werden. Und dann gibt es noch ein französisches Startup, Doctolib, die will ein Arztterminportal auf den Markt bringen. Und zwar ist das für Terminvergabe in Frankreich, wird auch dort schon genutzt. Und das sucht den nächsten Mediziner, der den nächsten Termin hat, wenn man einen Termin sucht. Das soll das Ganze nutzerfreundlicher gestalten und die Terminausfälle reduzieren. Ja, dann gebe ich jetzt erstmal ab zu deiner News.
Genau, das mit den Terminen werden wir auch demnächst irgendwann in einem der weiteren Podcasts haben. Sowas Ähnliches gibt es ja hier auch schon in Deutschland, nur mit dem Telefon. Meine erste Nachricht handelt von der Mitgliederversammlung des Hartmann-Bunds. Und dort wurde jetzt auch offiziell festgestellt, dass die Ärzte in Zukunft bei der Gestaltung von eHealth mitwirken wollen und dort dann auch mit den Krankenkassen zusammenarbeiten wollen.
War das schon die News? Dass die Ärzte mitarbeiten wollen, das ist ja toll, dass die sich endlich auch mal dazu entscheiden.
Du bist Arzt, du darfst das. Und zwar hatte dort der Dr. Klaus Reinhardt gesagt, Zitat, von unserer verfassten Ärzteschaft, wie sie sich auf dem Deutschen Ärztetag auftritt und sich in den Verbänden miteinander beschäftigt, da habe ich nicht das Gefühl, dass der Mut zum Fortschritt herrscht. Zitat Ende. Hat danach wohl aber noch weiter nachgelegt, deswegen ist das jetzt kein Zitat mehr. Ich lese trotzdem vor. Das habe aber etwas mit dem Durchschnittsalter der Funktionäre zu tun. Die seien in dem Alter, in dem sie anfingen, eher ans Abtreten zu denken, denn daran, sich weiterzuentwickeln. Das ist mal eine gute Schelle an die, an die eigene Vereinigung oder an die Mitglieder des Hartmann-Bunds. Kann mir aber vorstellen, dass es gar nicht so weit von der Realität entfernt ist. Wenn jetzt also neue, frische Ärzte als Funktionäre dort mitwirken, vielleicht geht es dann auch von der Seite in Zukunft etwas schneller.
Und eins können wir ja sagen, alle Ärzte, die hier mithören und die hier dabei sind, die sind von dieser Schelle definitiv ausgenommen, weil die interessieren sich ja für den Fortschritt.
Du bist ein Schleimer.
Alles gut.
Mach weiter. Mach 3, 4, 5.
Genau, jetzt kommt Nummer 3, 4 und 5 von den Finalisten. Da gibt es eine Firma Preventicus, die hat Software entwickelt für das Smartphone. Die erkennt über die Kamera Vorhofflimmern und gibt Hinweise, ob man einen Arzt besuchen soll. Ganz so innovativ finde ich es ehrlich gesagt nicht, aber ja, vielleicht ist sie ja MPG-zertifiziert, das konnte ich jetzt leider nicht rausfinden. Dann wäre das natürlich etwas Tolles. Dann gibt es eine Firma, die heißt Nurse IT Institute, sitzt in Berlin. Care IT heißt die Software und die soll das Ausfüllen von Aufgabenblättern beschleunigen. Es sollen dann nur noch 2 digitale Formulare sein und dort alles Mögliche komprimiert. Und aus diesen Informationen soll dann für die Pflege auch die Pflegediagnosen und die Pflegemaßnahmen vorgeschlagen werden.
Klingt jetzt ziemlich nach EPAAC.
Würde mich auch schwer wundern, wenn die jetzt da was Neues erfunden hätten. Also ich gehe mal davon aus, dass da bekannte Kataloge hinten dran stehen, ja.
Okay, EPAAC wäre auch nochmal eine Geschichte, die wir vielleicht in Zukunft uns dann mal anschauen können.
Oh ja, das stimmt. Das könnten wir machen, ja. Klingt gut. Mein letzter Punkt, der letzte Teilnehmer und ehrlich gesagt auch mein Favorit, das ist eine virtuelle Klinik, die von der Teleklinik gebaut wird. Dort können sich Patienten per Internet oder Telefon anmelden und Kontakt zu den Ärzten aufnehmen, können ihre Daten dort speichern, in der Cloud ablegen und haben dann 7 Tage die Woche immer von 6 bis 23 Uhr eine medizinische Beratung. Das ist auch für Leute, die jetzt im Ausland sind und vielleicht keinen Arzt des Vertrauens haben, die können sich da auch drüber melden. Und das Ganze dann eben per Videotelefonie, Fotoversand, alles, was die neue Technik so hergibt. Und das Tolle ist, das Ganze ist auch auf dem BSI-Standard aufsetzend und soll also auch sicher sein. Ich habe mich ja schon dazu geäußert, das wäre ehrlich gesagt mein Favorit, aber mal schauen, am 30. November wissen wir mehr.
Gut, dann hältst du uns da auf dem Laufenden. Meine letzte Neuigkeit ist, dass es wieder mal eine Untersuchung gibt, diesmal von der Stiftung Münch, internationale Studie zu elektronischen Patientenakten. Die wird am Ende dieses Jahres in Buchform vorgelegt. Es gibt allerdings jetzt schon ein paar Kernaussagen dazu. Die haben also die Länder mit einem Ampelsystem bewertet. Ist auch deswegen relevant, weil wir in der letzten Folge ja MREM hatten. Deutschland wird in diesem Ampel-Ranking mit Gelb bewertet sein und wird Rang 10 von 20 belegen. Sind damit in der gleichen Kategorie wie Österreich, Schweiz, Großbritannien und Spanien. Am weitesten fortgeschritten sind die Länder Dänemark, Schweden, Finnland, Slowakei und Estland, also dort auch wieder die skandinavischen Länder führend. Jetzt gerade diese Ampel-Klassifikation finde ich ein bisschen schwierig, weil Österreich ist eigentlich ein gutes Stück weiter als wir, was E-Health angeht. Von daher ist die Ampel-Klassifikation auch nicht besonders genau. Aber auch da sehen wir wieder das, was wir auch schon bei MREM gesehen haben. Deutschland ist alles andere als jetzt ein Vorreiterland zum Thema E-Health. Gut, dann sind wir durch mit den Nachrichten und würden dann jetzt zum Hauptthema kommen. Das Hauptthema bei uns heute, wir machen eine kleine Einführung in den ambulanten Bereich und begrüßen dazu jetzt erstmal unseren Gast. Ja, hallo Jens, dann stell du dich jetzt mal vor.
Ja, hallo Christian, hallo Renato nochmal. Mein Name ist Jens Naumann, ich bin Geschäftsführer der Medatix. Wir sind die Nummer 2 im deutschen Praxissoftwaremarkt. Bin seit über 20 Jahren in der Praxissoftware-Szene unterwegs. Ja, und dann bin ich im Hobby noch Mitglied des Vorstandes des BVÖTG, des Bundesvorstandes Gesundheits-IT, und vertrete da unter anderem auch den ambulanten Sektor. Und ganz früher habe ich mal theoretische Informationstechnik studiert und bin dann wie fast alle in der Branche durch Zufall auf die Gesundheits-IT und die Ärzte dabei gestoßen.
Ja. Ja, wunderbar. Wir freuen uns, dass du jetzt dabei bist. Das wird auch in Zukunft immer mal wieder so sein, dass entweder du oder einer deiner Mitarbeiter dann dabei sein werden. Und zwar habt ihr bei uns angefragt, ob ihr nicht mitmachen könnt oder wollt. Und da waren wir direkt begeistert davon. Und zwar ist es ja so, dass Renate und ich jetzt eigentlich eher aus dem stationären, aus dem klinischen Bereich kommen und in dem ambulanten Bereich wir uns nicht so richtig gut auskennen. Deswegen passt es eigentlich wie die Faust aufs Auge, dass wir jetzt auch jemanden dabei haben, der dann über die ambulanten Geschichten sich eben gut auskennt. Was uns noch wichtig war, das möchten wir auch hier nochmal sagen, dass es keine Werbung geben wird für Medatix. Wir sind weiter unabhängig, fließt also auch kein Geld und wir werden auch sonst an der Aufmachung des Podcasts also nichts ändern. Es wird weiter auch immer mal wieder flapsig sein und auch absolut die subjektive Meinung von uns hier wiedergegeben werden.
Genau, und das Tolle ist, dadurch, dass wir selbst im Bereich noch ein bisschen ahnungslos sind, können wir auch ganz authentische Fragen stellen, vielleicht ähnliche Fragen, die die Zuhörer auch haben. Und die Themen, die wir besprechen wollen, das wird alles aus dem Bereich der ambulanten Versorgung werden. Zum Beispiel, was es so an Apps gibt, wie der aktuelle Stand ist, wo es hingehen soll. Die vorhin schon erwähnte Online-Terminvergabe, die es gibt, oder die Online-Videosprechstunde, die jetzt immer mehr kommt. Oder auch Arzt-EDV, was man da beachten kann, was es da für aktuelle Software gibt und wie der Stand der Dinge ist. Ja, ich glaube, dann können wir auch schon loslegen.
Ja, sehr gern. Also das, was ihr gerade beschrieben habt, dass also viele Menschen in unserer Szene, gerade in der Wissenschaft, auch sehr, sehr kliniklastig sind, das erleben wir immer wieder. Die KISS-Welt ist ohne Zweifel die größere und die doch komplexere und interessantere, zumindest von außen. Von innen ist unsere mindestens so komplex und spannend wie die Klinikwelt. Und vielleicht fangen wir damit an, dass ich nochmal aufzeige, was ist der Markt? In welchem Marktsegment tummelt sich überhaupt die Szene der Praxissoftwareanbieter? Wie groß ist der und wie sind da die aktuellen Marktverhältnisse? Praxissoftwaremarkt ist ein rein deutscher Markt, also gibt es auch keine Software, die in DACH oder noch in anderen Ländern läuft, sondern wirklich tatsächlich nur in Deutschland. Ist gewachsen über die Jahre. Der große Boom der Einführung von Software in die Arztpraxen war 1994 beginnend, als die Krankenversichertenkarte eingeführt wurde. Und die Ärzte subventioniert mit einem Lesegerät, einem Drucker und konnten sich dann auch noch einen PC dazwischen schalten und haben dann IT gekauft. Heute haben wir eine 100%ige Sättigung, also wahrscheinlich eine 99,5%ige Sättigung der deutschen Arztpraxen. Es gibt ziemlich genau 120.000 Installationen in den deutschen Arztpraxen der Humanmediziner und der Psychotherapeuten. Man muss ganz klar davon trennen, den zahnärztlichen Bereich. Die Zahnärzte haben andere Software, haben auch eine andere Marktsituation. Also von all dem, von dem ich hier spreche, dabei handelt es sich immer um den Markt für Humanmediziner und psychologische Psychotherapeuten, die auch über die KV abrechnen. Gibt es etwa 120.000 Einrichtungen im Markt, also Praxen, mit etwa 160.000 bis 165.000 Ärzten, Ärztinnen, Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen. Und die haben alle irgendeine Software laufen. Im Laufe der Jahre hat sich das so etabliert, dass viele mittlere und mittelgroße Unternehmen fusioniert haben. Wir haben derzeit einen Marktanteil des Marktführers, die CompuGo Medical, mit knapp 32% an diesen Installationen, gefolgt von uns mit 16,5%.
Da muss man nochmal sagen, dass das aber auch dann innerhalb der Compu Group und auch bei euch nochmal fragmentiert ist. Also bei der Compu Group sind es dann, glaube ich, einige Produkte, Medistar, Turbomed, Albis und so weiter.
Genau, das ist korrekt. Also es ist so, dass keiner der führenden Anbieter, sag ich mal, Compu Group oder auch die Firma Frei als Gruppe oder wir als Medatix nur ein System haben, sondern wir sind alle die Ergebnisse von Fusionen im Markt, von Mergern oder von Akquisitionen, je nachdem, wie das geregelt war. Und wenn man sich auf der KBV-Homepage die Installationsstatistiken anschaut, das ist übrigens sehr schön im Vergleich zum KISS-Umfeld.
Das habe ich gerade gemacht, ja.
Ja, die macht sich die Mühe und zählt jedes Quartal die Abrechnungsdatensätze, in denen Prüfnummern drin stehen, und kann dann relativ genau die Marktanteile der Anbieter auf ihrer Homepage darstellen, kann das pro Produkt, pro Hersteller, pro KV-Gebiet, macht das pro Fachrichtung, also eine sehr, sehr saubere Marktdarstellung. Also bei uns ist es nicht so wie im KISS-Markt, dass wenn man alle Installationen, die die KISS-Anbieter benennen, zusammenzählt, auf 300.000 Krankenhäuser kommt, sondern wir haben tatsächlich nur 120.000.
Und da haben wir auch schon den zweiten Seitenhieb.
Genau. Was aber auch wiederum logisch ist, weil es ja Krankenhäuser gibt, in denen durchaus mehrere Anbieter mit ihren Teilmodulen unterwegs sind. In der deutschen Arztpraxis läuft ein Anbieter und nicht zwei oder drei.
Aber gibt es denn sowas wie Konsolidierungsbestrebungen, dass man sagt, wenn man schon mal so viele Softwareprodukte unter einem Dach hat, dann fängt man mal an, ein bisschen aufzuräumen?
Ja, das ist eigentlich eine geniale Überleitung auf die Frage, wie unser Markt, was dort technologisch derzeit etabliert ist. Wenn man sich anschaut, welche Systeme verbreitet sind, dann sind das, sagen wir, von der Firma Frei, das Produkt Quincy, dann ist das von der Combo Group Medistar oder Turbomed, dann ist das von uns EasyNet oder Concept, dann ist das von Hasomed, das Produkt Elephant oder ähnliches. Alles Produkte, sage ich mal, die vor 10, 15, teilweise noch länger zurück Jahren konzipiert wurden, die im Laufe der Zeit weiterentwickelt wurden, die aber technologisch auf den damaligen Technologien beruhen, extrem ausgereift sind, aber alle auch diese technologischen Lasten mit sich tragen. Und jeder, der ein Produkt hat, und egal ob er eins hat oder zwei oder drei, denkt natürlich über die nächste Generation von Praxissoftware nach, mit der großen Herausforderung, dass zum einen eine neue Praxissoftware möglicherweise sehr modern ist oder mit Sicherheit sehr modern ist, dass aber der Leistungsumfang, den die anderen Produkte im Laufe der Jahre bekommen haben, sich auch erst im Laufe von Zeit entwickelt. Ja, also hohe Funktionstiefe, vielzählige Konfigurationsparameter, sodass also die Generation Praxissoftware, die diese ablösen kann, gerade erst im Entstehen ist.
Also wäre das zusammenfassend gesagt, dass es jetzt Software gibt, die architektonisch und technisch neuer ist, aber von dem Funktionsumfang noch nicht so rankommt an die älteren bestehenden Produkte?
Genau, also wir sprechen ja nie von alten, wir sprechen immer von etablierten Produkten.
Das war eine Retourkutsche. Gibt es noch Arztpraxen, die tatsächlich DOS-Systeme haben?
Ja, also es gibt, ich sag mal, im Promille-Bereich sicherlich jemanden, aber es ist schon so, dass diese erste Generation, die in der Regel durchgehend DOS-zeichenorientierte Programme waren, auch so exotischen Betriebssystemen wie Xenix, also ein Linux-Derivat von Siemens, und Datenbanksysteme, Entwicklungsumgebungen wie MAMS verwendet haben, alle aus der DOS-Welt zunächst in die zweite Generation migriert wurden, also in eine einfache Windows-Applikation, Windows 3.11, ne, Datenbanken aus der damaligen Welt, und dann Schritt für Schritt auch in die heutigen komplexen Windows-Systeme entwickelt wurden. Also es sind überall grafische Oberflächen im Markt, zu fast 95% auch Microsoft dominiert. Also es gibt ein, zwei Systemanbieter, die auf Apple setzen, auch nativ auf Apple setzen. Aber der Markt ist ganz stark Microsoft dominiert, weil eben auch Textverarbeitung, weil Zusatzsoftware und so weiter aus der Microsoft-Welt kommt und in der Regel gar nicht in der Apple-Welt zufriedenstellend läuft. Und dieser Wandel findet gerade statt. Also die dritte Generation sind die komplexen Windows-Systeme im Markt, die sind etabliert. Und nach mit unterschiedlicher Geschwindigkeit, unterschiedlichen Konzepten, tritt jetzt die vierte Generation in den Markt. Das sind spannenderweise, bis auf ein, zwei Ausnahmen, keine reinen Web-Lösungen, sondern das sind alles Lösungen, die auch noch mit einer zumindest teilweisen lokalen Installationen einhergehen, wo die Datenhaltung in aller Regel lokal stattfindet. Schlichtweg, weil das Vertrauen des deutschen Arztes über eine zentrale Datenhaltung auf Servern noch nicht sehr ausgeprägt ist und weil auch eine ganze Reihe rechtlicher Fragen dazu schlichtweg noch nicht geklärt sind. Deswegen spannenderweise entsteht auch die jetzt gerade neue Generation. Es gibt so 4, 5 Produkte der vierten Generation, die sich langsam gerade in den Markt bringen. Auch diese basieren auf einer lokalen Datenhaltung, zumindest der Patientendaten, während zentrale Daten wie die EBM-Daten, die Medikamentedaten und Ähnliches in der Cloud dann abgelegt werden. Also sehr konservativ im Markt.
Sollen wir vielleicht die 4 Generationen nochmal ganz kurz zusammenfassen, damit die Zuhörer sich das nochmal vor Augen führen können? Mhm. Also es geht los mit Generation 1, DOS.
Genau, das ist die Welt der DOS, also der zeichenorientierten Systeme. Dann wurden sie von einfachen Windows-Systemen abgelöst, einfach in Bezug auf die Funktionalität, also Formulardruck, KV-Abrechnung, einfache Dokumentation. Und dann kam die dritte Generation, wirklich komplexe Systeme, zumeist auf Windows basiert, aber auch klassische Server-Client-Installationen, die also Workflow-Unterstützung, die Terminplanung, also die papierarme Praxis ermöglichen und die Patienten-CRM-Systeme sind, die Praxis-ERP-Systeme sind und die wirklich die papierarme Praxis ermöglichen. Und die vierte Generation, von der man jetzt allerorten spricht, sind Systeme, die also zumindest teils webbasiert sind, die teils auf den neuen Technologien basieren und die funktional all das können, was die bisherigen Systeme können, wo aber so Themen wie Schnittstellen zu Online-Sprechstunden, Schnittstellen zu Online-Terminplanungen, Schnittstellen zu Wissensdatenbanken im Netz, im Schlagwort des Decision-Supportings und so weiter, viel besser und einfacher umsetzbar sind als in der dritten Generation. Diese entstehen gerade.
Kann man da auch so eine prozentuale Angabe machen, wie diese 4 Generationen verteilt sind?
Naja, wir können heute schon davon ausgehen, dass die dritte Generation, also komplexe, ausgereifte Windows-Systeme, 95% des Marktes sind.
Oh ja.
Wenn man diese Installationsstatistik der KBV auf der Homepage öffnet, kann man sich nach Systemen anschauen. Und man sieht interessanterweise, dass es in Deutschland für diese 120.000 Praxen insgesamt 153 Anbieter von Praxissoftware gibt. Das sieht man deshalb so genau, weil die alle eine KV-Zulassung brauchen. Wenn man sich die aber anschaut, sieht man auch, dass die unteren, sagen wir in der Statistik, unteren Anbieter, also unter dem Rang 40, schon nur noch zweistellige Anwenderzahlen haben, also 80, 90. Und dass sich die Top 10 75-80% des Marktes teilen. Da ist interessanterweise eine Besonderheit zu sehen, wenn man sich das genau anschaut. Es gibt Spezialanbieter, die für die Psychotherapeuten Software anbieten. Ja, unter diesen 120.000 Einheiten, die im Markt ambulant tätig sind, sind etwa 20.000 Psychotherapeuten. Und die Psychotherapeuten haben eine spezielle Anforderung an die Software. Also die muss ganz viel nicht können, was eine normale Praxissoftware für den Humanmediziner kann. Aber sie muss einige Dinge können, die nur der Psychotherapeut braucht. Also Stichworte Therapiezähler, Gruppenterminplanung und ähnliches. Und da haben sich unter den Top 10 spannenderweise Firmen wie Cyprax, Hasomed, New Media Company, Epicur ganz weit vorne hingesetzt, die mit sehr auf die Psychotherapie zugeschnittenen Lösungen mit sehr, sehr sensiblen Preismodellen in den Markt gegangen sind und die sich die psychotherapeutische Versorgung komplett auch von den Praxissoftwareanbietern geholt haben und diese mit IT ausstatten.
Kann man bei den anderen sagen, wer von den Ärzten interessiert sich denn vor allem für die vierte Generation und für welche Ärzte ist diese vierte Generation gemacht?
Die neue Generation?
Genau.
Ja, also nach unserer Wahrnehmung, wir selbst haben ein derartiges Produkt jetzt im Markt seit ungefähr 2 Jahren und haben darauf von unseren 20.000 Anwendern 300 mit dieser neuen Software in etwa, dass das weder jung noch alt, noch groß noch klein, was die Praxis angeht, ist, noch Mann noch Frau ist, sondern es sind alle. Es gibt in der Regel 2 Entscheidungskriterien. Das erste ist einfach eine topmoderne Anmutung. Man sieht an der Software eben, auch wenn man mehrere Grids drüber legt, trotzdem an, in welcher Zeit sie entwickelt und konzipiert wurde. Und das ist natürlich bei einer neuen Software einfach, man weiß ja, das Auge isst mit, das Auge kauft auch mit. Also insofern eine sehr, ja, sehr zeitgemäße Anmutung. Und das zweite, bei uns zum Beispiel ein Hauptargument, aber das ist bei einigen anderen Unternehmen mit neuer Software anders. Der USP, dass unsere Kunden zum Beispiel keine Updates mehr machen müssen, das macht das System automatisch im Hintergrund, weil alle Kataloge der EBM, die ICD-10, was auch immer, in der Cloud liegen und automatisch aktualisiert werden und auch der lokale Client automatisch aktualisiert wird. Das ist zum Beispiel so ein USP, den unsere Kunden sehen. Bei anderen Anbietern, die neu im Markt sind, ist es zum Beispiel eine reine Apple-Lösung, da ist das Thema Apple eben en vogue. Andere wiederum kommen mit einem reinen browserbasierten Ansatz und das findet der ein oder andere Kunde toll. Also auch da eine Heterogenität der Auswahl. Unsere Wahrnehmung ist, dass die Entscheidungskriterien, wenn ein Arzt heute Software kauft, sich auch ändern. Er hat vor Jahren war eben die Frage, ich kaufe mir das erste Mal eine Software. In der Regel sind die Ärzte, die heute Software kaufen, dabei sich das dritte oder vierte System zu erwerben. Wenn sie nicht gerade eine Neugründung haben, was verschwindend gering ist im Markt. Und dann wissen die genau, was ihnen an ihrem anderen System nicht gefallen hat. Und es ist tatsächlich so, dass also oftmals es gar nicht die Software selbst ist, sondern dass es die weichen Faktoren nun rum sind, wie zum Beispiel der Service, die Frage, wie schnell reagiert das Systemhaus, wenn es ein Problem gibt. Und nicht zuletzt auch die Frage, was kostet diese Software? Also unser Markt ist extrem preissensibel. Ich würde auch behaupten, deutlich preissensibler als der deutsche Krankenhausmarkt. Auch wenn ich weiß, dass auch die Krankenhaushersteller unter einem starken Preisdruck der Kunden zu leiden haben.
Gut, dann haben wir zum Ende hin noch ein paar versöhnliche Worte beziehungsweise Sachen, wo es dann tatsächlich auch gleich ist. Mit Blick auf die Uhr. Ich glaube, fürs Erste reicht es. Jens, vielen Dank. Hast dich wacker geschlagen.
Danke.
Und genau, das wird also in Zukunft jetzt immer mal wieder so sein, dass wir jetzt für die Ambulanz dann Experten hier mit reinholen. Ansonsten gilt, wie immer, bitte kommentiert. Und wie sonst auch immer werden wir die Links einmal zu der KBV-Statistik als auch zu den News in die Shownotes und reinpacken. Einen schönen Tag noch aus Konstanz und aus, wo sitzt du, Jens?
In Bamberg. In
Bamberg, oh Gott. Gut, dass du gerade Hochdeutsch gesprochen hast. Also, genau. Tschüss.
Tschüss auch von mir.
eHealth Podcast. Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik aus Konstanz.